Wir kommen jetzt zum zweiten Abschnitt, Kapitel 6 bis 8. Und wir hoffen, dass auch in dieser zweiten Stunde das Schaf genährt wird. Das wird uns weiterhelfen in unserem geistlichen Wachstum. Und der Heilige Geist wird mehr Raum in unserem Herzen, in unserem Leben finden, um uns zu erfüllen. Kapitel 6, 7 und 8 deutet Paulus auf eine ganze Reihe von Schwierigkeiten und Problemen hin, die in der Gemeinde in Korinth vorhanden waren. Und wie er das im ersten Abschnitt gemacht hatte, tut er das auch im zweiten Abschnitt wieder. Er stellt Christus vor. Er stellt Christus vor ihre Augen. Nämlich im Kapitel 5, das wollen wir vorwegnehmen, und im Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, damit er ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet worden. Hier ist Christus nicht mehr der Gekreuzigte, der den Korinthern vorgestellt wird, sondern Christus ist unser Passa. Das Passalam, so wie wir es lesen im zweiten Buch Mose, ist ein wunderbares Bild auf Christus, das Lamm Gottes, wie es dann im Neuen Testament erwähnt wird, dass der Welt Sünde trägt, der das Blut des Lammes ja auch den Würgeengel vor dem Tod der Erstgeborenen bewahrte. Wir wissen aus der Geschichte, die Israeliten, nachdem sie das Lamm schlachteten, mussten mit Hyssop die Balken, also bei den Türen, das ist der Querbalken und auch die beiden Stützbalken mit Blut besprengen. Und als der Verderber dann das Blut sah, ist er am Haus vorbeigezogen und der Erstgeborene in dem Haus wurde geschont, weil eben das Blut da war. Und so ist Christus unser Passa, das uns vom Verderben wirklich befreit hat, von der Sünde und vom Lohn der Sünde befreit hat. Jesus, er ist unser Passa. Und im engen Zusammenhang mit dem Passafest ist auch das Fest der ungesäuerten Brote gehalten worden. Das Passa wurde an einem bestimmten Tag gefeiert. Und 7 Tage nachher wurde dann unmittelbar an das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, gefeiert. 7 Tage lang durfte man keinen Sauerteig essen, nur eben ungesäuertes. Und das hat eine geistliche Bedeutung und diese wird hier erklärt, nämlich im Vers 8, darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Dieses Bild des Festes der ungesäuerten Brote ist ein Bild, ein geistliches Bild, und es redet von einem Leben in Aufrichtigkeit, nämlich Lauterkeit. Und Lauterkeit hat immer etwas zu tun mit Wahrheit. Und hier sind wir wieder bei der Lektion, wo es um Aufrichtigkeit geht. Und es gibt keine Buße, wenn keine Aufrichtigkeit da ist. Und wenn wir unsere Sünden und unser eigenes Ich vor dem Kreuz in den Staub werfen, dann ist es ganz wichtig, dass wir ganz ehrlich werden. Und dass wir vor dem Herrn unsere Boshaftigkeit und auch unsere Schlechtigkeit bekennen. Denn, liebe Geschwister, was in uns drinsteckt, ist viel schlimmer, als die schlimmste Tat, die wir je begangen haben. Denn das Potenzial der Sünde, unsere Sündhaftigkeit, die Tendenz zum Sündigen, das ganze Potenzial in unserem Fleisch, steckt tief in unserer alten Natur drin. Und es ist Grund genug, dass wir uns vor Gott beugen. Nicht nur wegen einzelnen schlimmen Sünden, sondern wir sollen uns vor Gott beugen, der Schlechtigkeit und der Bosheit wegen, die in uns wohnt. Die in uns wohnt. Und wenn der Herr Gnade schenkt, dass diese Schlechtigkeit nicht umgesetzt wird in Taten, dann ist es seine Gnade. Dann ist es rein seine Gnade. Aber vom Potenziellen her gesehen, von der Sündlichkeit unseres alten, unseres schlechten Wesens sind wir alle fähig, die schlimmsten Sünde zu begehen. Es ist nur eine Sache der Umstände, der Versuchung und des Nachgebens. Das sei gesagt. Und deswegen brauchen wir die Gnade Gottes. Also dieses Fest der ungesäuerten Brote, es drückt etwas aus von dem Prozess, in dem jeder Christ drinsteht, in dem nämlich dieser Heiligungsprozess stattfindet, die Bosheit und die Schlechtigkeit weggefegt wird in unserem Leben. Das geht nicht alles auf einmal. Sondern der Heiligungsprozess ist ein Prozess, der eben schrittweise dann geschieht. Und deswegen ist es so, dass auch ein wiedergeborener Christ sich manchmal in schlimme Sünden verstrickt und er dann wieder zurückkommen muss zum Kreuz, so wie Paulus hier die Korinther therapiert, geistlich therapiert, dass er ihnen sagt, das ist das Wort des Kreuzes. Und jetzt geht es darum, dass wir nach dem Passafest dieses Fest der ungesäuerten Brote, nämlich unsere praktische Heiligung, vorantreiben. Und es ist wunderbar, wie Paulus diesen Gläubigen einfach ganz neu Christus vor Augen malt. Im ersten Teil als den Gekreuzigten, hier im zweiten Teil als unser Passafest. Und es geht gleich weiter. Mit dem Fest der ungesäuerten Brote. Das dauerte nicht einen Tag, sondern eben 7 Tage. Und das deutet darauf hin, dass dieser Prozess der Heiligung länger dauert als eben nur einen Tag. Um welche Themen geht es hier? Kapitel 5 geht es um Unzucht. Kapitel 6 geht es im ersten Teil über Ungerechtigkeiten. Im zweiten Teil kommt er wieder zurück zum Thema der Unzucht. Kapitel 7 geht es um Fragen von Ehe, Ehelosigkeit. Und wie gehen wir um mit Leuten, die getrennt leben von ihren Ehepartnern? Wie gehen wir um mit Witwen? Wie ist das alles zu behandhaben? Und im Kapitel 8 kommt er dann auch auf das Thema von den Götzenopfern zu reden. Und hier sehen wir, wie viele Dinge angeschnitten werden, wo diese Korinther sich noch nicht orientieren konnten. Sie hatten Fragen, sie hatten auch Paulus einen Brief geschrieben mit Fragen und Paulus antwortet jetzt auf diese Nöte und auch auf diese Probleme. Der größte Anteil in diesem Abschnitt ist dem Thema der Unzucht, der Hurerei gewidmet. Unzucht bedeutet einfach die Sexualität ausleben in einem Bereich, wo Gott Sexualität nicht haben will, wo er sie verboten hat. Gott hat Sexualität geschaffen, er hat den Menschen erschaffen mit der Sexualität, mit dem Drang auch zu heiraten und eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Aber der Mensch in der Sünde drin hat diese Lust des Fleisches für sich selbst brauchen wollen und will die Lust des Fleisches auch so ausleben. Und der moderne Mensch ist ja auch so. Keine Grenzen bitte, keine Regeln bitte, keine Moralität bitte. Alles, was ich gerne will und was ich mir Lust bereitet und was mir Freude bereitet, ich will es ausleben. Und zwar jetzt, heute und so, wie ich will. Gott hat aber in der Schöpfung das so eingerichtet, dass der Mann und die Frau seine Eltern, ihre Eltern verlassen, einander anhängen und dann ein Fleisch werden und so eine Familie bilden und nach den Regeln, nach den Gesetzen der Schöpfung die Menschheit weiterbringen und dass sie sich so unter dem Segen Gottes begeben. Aber was hat der Mensch ohne Gott alles gemacht? Und das ist wieder in den Bereich des Hochmuts einzuordnen, diese sexuelle Freiheit, die man sich einfach nimmt. Ich bin verliebt, ich habe Gefühle, ich fühle mich angezogen zu dieser Person und ich will diese Gefühle, meine Lust jetzt ausleben. Und es soll mir niemand diese Freiheit irgendwie streitig machen, sondern ich will es einfach tun, wie es mir gerade gefällt. Und das ist so weit gegangen und bei den Korinthern, dass wir lesen im Vers 1, Kapitel 5, überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch sei, und zwar eine solche Hurerei, die nicht einmal unter den Heiden vorkommt, dass einer seines Vaters Frau hat. Und jetzt kommt das Problem in der Wurzel. Und ihr seid aufgebläht und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte weggetan würde. Also es geht um eine Art von Unzucht, die nicht einmal damals unter den Korinthern geduldet wurde. Man muss sich das einmal vorstellen, dass einer Unzucht trieb mit seiner Stiefmutter, im eigenen Haus, im Hause seines Vaters und sich irgendwie noch auf Freiheit und auf irgendwie, ja, es ist doch kein Gesetz da, das mir das irgendwie verbieten würde, beruft, sondern es sind Menschen, die einfach ihr Fleisch ausgelebt haben und gleichzeitig noch Christen waren. Und es ist ja auch in unserer Zeit so, dass die moralischen Grundsätze und die moralischen Gesetze auch häufig unter Christen, sie werden immer schwammiger. Immer irgendwie nicht mehr so deutlich wie einmal früher. Früher war das viel deutlicher. Die Striche waren viel, die Linien waren viel deutlicher gezogen. Aber hier müssen wir uns immer wieder auch vor Gottes Wort beugen und uns belehren lassen. Wir haben in dieser Schöpfung moralische Grundsätze. Und wenn wir diese missachten, dann werden wir in ein furchtbares Verderben uns stürzen. Und so sind die Menschen heute. Die Menschen leben so. Sie leben ihre Lust. Und sie finden, das sei überhaupt nichts Böses, wenn sie das tun, denn es gibt ja keine menschlichen Gesetze, die das verbietet. Ich verstehe zum Beispiel den Vers 12 so im Kapitel 6. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Dieses alles ist mir erlaubt. Es kann einem Mühe bereiten. Also ist wirklich alles erlaubt. Wie ist jetzt das? Also ich verstehe diesen Vers so. Paulus sagt den Korinthern, auch wenn etwas nicht ausdrücklich im Zivilgesetzbuch verboten ist, heißt das nicht, dass das für einen Christen auch nützlich und gut wäre. Und natürlich verbietet das Zivilgesetzbuch, das heißt unsere zivilen Gesetze, es verbietet Hurerei nicht. Sexuelle Ausschweifung ist nicht verboten. Es ist eigentlich erlaubt, man kann es tun, man darf es tun, man geht nicht irgendwie ins Gefängnis wegen so etwas. Aber das bedeutet nicht, dass das den Gesetzen Gottes entspricht. Denn so sagt er dann auch weiter im Vers 13, die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Das werden wir dann gleich erleben beim Mittagessen. Gott aber wird sowohl diesen wie auch jene zunichte machen, der Leib aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Der Leib für den Herrn. Und der Leib nicht der sexuellen Unzucht. Sondern wir sollen unsere Leiber, unsere Körper dem Herrn zur Verfügung geben. Wir sollen unsere Leiber dem Herrn hingeben als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und für einen Christen ist eben auch ganz wichtig, nicht nur, was er mit seiner Seele tut, was er mit seinem Herzen tut, sondern was er mit seinem Körper tut. Der Körper, unser Leib, ist das Werkzeug Gottes, durch welches er in dieser Welt Gerechtigkeit und Heiligkeit wirken möchte. Es muss durch unsere Leiber hindurch, die Heiligung Gottes. Und deswegen kann es sein, dass nicht alles, was erlaubt ist in dieser Welt, auch wirklich Gottes Willen entspricht. Und vielleicht haben die Korinther sich auf diese Freiheit bezogen. Ich bin ja schließlich frei. Und als Christ bin ich ja auch frei. Ich bin ja nicht mehr unter dem Gesetz der Juden. So haben sie das irgendwie empfunden. Ich bin jetzt Christ und als Christ ist man frei. So, jetzt bin ich frei. Das Gesetz verbietet es mir nicht. Warum soll ich das nicht tun? Warum soll ich meine Lust nicht ausleben? Und Paulus bringt sie zurück auf den Boden des Evangeliums, der Schöpfung und auf den Willen Gottes, dass Gott will, dass wir unsere Leiber so bewahren und zu dem bewahren, wozu Gott er unsere Leiber auch bestimmt hat. Erstens, damit wir unsere Sexualität innerhalb der Ehe ausleben. Dass sie zum Glück unserer Ehe und zur Vermehrung dienen darf. Zum Glück von zwei Eheleuten, die zusammenkommen, ein Paar werden, ein Fleisch werden und ihre Ehe durch Sexualität gekittet und vereint wird. Es ist so von Gott eingerichtet worden. Und wenn ich jetzt meine Sexualität auslebe, einfach aus egoistischen Gründen heraus, weil ich einfach meine Lust habe jetzt daran und ich will jetzt das ausleben, obwohl ich nicht verheiratet bin oder mit Menschen, die nicht mit mir verheiratet sind, dann nennt das Gott Hurerei. Hurerei, Unzucht bedeutet Sexualität außerhalb der Ehe zu leben, in welcher Form auch immer. Es bedeutet nicht, eine Prostituierte zu bezahlen und dann mit ihr sexuellen Verkehr zu haben, sondern Hurerei bedeutet einfach, außerhalb von der Ehe Sexualität zu erleben. Und das meinen, schließlich habe ich ja die Freiheit dazu. Der Leib eben nicht der Hurerei, sagt die Bibel, sondern der Leib gehört dem Herrn. Der Leib soll Gott gehören. Unser Leib ein Werkzeug der Gerechtigkeit und der Heiligkeit. Und damit das geschieht, soll jetzt dieses Fest der ungesäuerten Brote im bildlichen Sinn stattfinden, nämlich die Bosheit und die Schlechtigkeit soll weggefegt werden. Und das ist der Heiligungsprozess. Und in diesem Punkt sollen Christen immer auf der Hut sein, denn die Versuchung durch das Fleisch, das in uns ist, durch die Signale, die an uns herankommen von der Welt außerhalb und dann durch die Umstände, die sich häufig noch ergeben in unserem Leben, durch unsere Gefühle und Empfindungen, die wir haben, sind wir doch versucht, in diesen Punkt zu fallen. Und dann ergeben sich Situationen, wie folgende. Da kommt vor 2-3 Wochen ein Paar zu uns in die Gemeinde. Wir kennen die Leute nicht. Wir begrüßen sie. Und dann haben wir mit ihnen geredet und dann ist herausgekommen, es sind zwar beide gläubig, sie wohnen auch in einer Wohnung miteinander, aber sie sind nicht miteinander verheiratet. Der eine, der Mann, ist verheiratet mit einer anderen Frau, die ist auch gläubig, die geht in eine andere Gemeinde und die finden das ganz normal. Also, drei sind gläubig, Mann ist gläubig, Frau ist gläubig, Geliebte ist gläubig und der Mann mit seiner Geliebten kommt zu uns in der Gemeinde und irgendwie die Frau, von der er getrennt lebt, nicht einmal geschieden ist, geht in einer anderen Gemeinde. Wo sind da die moralischen Linien? Die sind doch irgendwie nicht mehr so, wie sie sein sollten. Ja? Und Paulus sagt, wenn das geschieht, dann ist das Problem, Vers 2, Kapitel 5, Vers 2, ihr seid aufgebläht. Es ist einfach wieder der alte Stolz. Es ist genauso wie bei den Spaltungen und bei den Streitigkeiten unter Geschwistern. Genauso ist es im moralischen Bereich auch. Es ist nur Stolz. Es ist der Stolz, ich will meine Lust ausleben. Ich empfinde diese Bedürfnisse und ich will diese Bedürfnisse ausleben. Und zwar heute, jetzt und mit diesen Menschen. Ob es Gottes Wille ist oder nicht, ob er es so eingerichtet hat oder nicht, ist mir ganz gleich. Und dieses Denken ist nichts anderes als Stolz. Und dieser Stolz war auch in der Gemeinde, denn auch in der Gemeinde gab es viele, die irgendwie nichts Schlimmes fanden dabei. Und sie haben nicht Leid getragen, dass Sünde in ihrer Gemeinde war. Und Paulus sagt, es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt Gemeindezucht übt. Und dass ihr lernt, erstens aus eurem eigenen Leben den Sauerteig auszufegen und zweitens, wenn solche Dinge in der Gemeinde geschehen, dann ist Gemeindezucht ganz wichtig. Ihr müsst das klar machen, ihr müsst das deutlich machen. Die Linien hat Gott gezogen und die gehen von da bis da. Und das andere ist Sünde. Und wenn sich jemand nicht beugt unter die Sünde und ans Kreuz kommt, dann ist das schlimm. Und da ist Gemeindezucht angebracht. Und deswegen sagt er auch in Vers 13, die aber draußen sind, richtet Gott, die aber drinnen sind und einer böse ist und die Schlechtigkeit nicht ausfegen will, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ja. Moralische Reinheit durch unser Leib ist wichtig, ist Gott wichtig. Ich möchte noch etwas sagen zu unserem Leib. Unser Körper ist ein Geschenk Gottes. Er ist uns gegeben worden, damit wir arbeiten können, damit wir unseren Körper gebrauchen können, zur Herrlichkeit Gottes, ihm dienen können. Unsere Hände, unser Kopf, unsere Zunge, unsere Beine, unsere Füße. Wir haben einen Körper. Wir können Gott verherrlichen durch ihn. Gott hat uns geschaffen, unsere Leiber geschaffen zu einem Zweck, zu einem Ziel. Und ich habe einen Artikel gelesen neulich und er hat irgendwie unsere Zeit analysiert und vor allem die jungen Leute. Und in diesem Artikel stand geschrieben, dass heute der Leib, der Körper der jungen Leute nicht mehr dieselbe Bedeutung hat, wie einmal früher der Leib gehabt hat. Und heute ist für die jungen Leute häufig der Körper nicht mehr ein Werkzeug für Arbeit, sondern er ist ein Kunstwerk geworden. Der Leib muss ein Kunstwerk sein. Und deswegen sieht man heute die jungen Leute auch ständig mit dem Handy, wie sie sich selbst fotografieren und das Zeug dann ins Instagram stellen und sich irgendwie darstellen oder in sozialen Netzwerken. Man kann von jungen Leuten, man kann, weiß nicht, hunderte von Fotos schauen, wie sie darstellen. Das ist ein Kunstwerk. Und das macht anderen jungen Leuten wieder Mühe, weil sie ihren eigenen Körper nicht als Kunstwerk empfinden, sondern weil sie das Gefühl haben, sie seien nicht so schön erschaffen worden wie andere. Und deswegen haben wir unter den jungen Leuten dann auch Probleme wie Magersucht, dass die jungen Leute nicht mehr essen, das Gefühl haben, ihr Körper sei nicht so schön, wie er eigentlich sein sollte und so weiter. Und diese ganzen Probleme, man stelle sich das einmal vor, wo wir hinkommen. Einfach weil die jungen Leute mit ihrem Körper nicht mehr zurechtkommen. Früher war ein Körper auch von einem jungen Menschen dazu da, damit er schufte und arbeite. Damit man über die Runden kommt, damit man der Armut irgendwie entkommen kann. Und heute ist das nicht mehr so. Und da ist schon eine ganz andere Mentalität in den Köpfen drin. Und dann kommt noch die sexuellen Begierden und die Lust dazu und so weiter. Und so driftet der Mensch. Die junge Generation ist wirklich in großer Gefahr, dass man wirklich sich von Gott und seinem Wort immer mehr entfernt und sich auch immer mehr verirrt. Und die jungen Leute irgendwie, die sind so unwahrscheinlich sensibel in ihrer Seele, in ihren Gefühlen drin, dass sie auch kaum ertragen, wenn einmal in der Schule eine Note schlecht ist. Sie es kaum überwinden können, wenn sie einmal von jemandem zurechtgewiesen werden. Oder wenn sie irgendwie angeleitet werden, sich einmal zusammenzureißen, dass sie depressiv werden, dass sie nicht mehr mögen. Diese Hypersensibilität, die in der heutigen jungen Generation zu sehen ist, diese Zerbrechlichkeit in ihrer Seele, dieses einfach dann alle Viere von sich strecken und sagen, ich mag nicht, ich kann nicht, ich bin nichts. Und nicht mehr wissen, wer sie sind und wo sie sind, dieses... Da müssen wir wirklich beten für die jungen Leute, dass sie ihren Weg finden. Aber dass sie vor allem auch ihren Weg finden und erkennen, wozu ihr Körper geschaffen worden ist. Gott hat dir einen Körper gegeben. Und auch wenn du findest, das finde ich übrigens von mir selber auch, dass du meinst, du seist kein schönes Geschöpf, wenn du in den Spiegel schaust, man sieht doof aus. Das denke ich manchmal, wenn ich mich selbst anschaue. Aber dann sage ich, Gott hat mich doch so geschaffen. Ist doch wunderbar. Und dass man lernt, den Körper anzunehmen als eine Gabe Gottes, so wie er ist. Nämlich, er ist eine Gabe für eine Zeit. Damit ich durch ihn Gott verherrlichen kann. Und das soll sein. Der Körper soll Gott gewidmet sein. Der Körper ist der Leib des Heiligen Geistes, der Tempel des Heiligen Geistes, der Leib ist der Tempel. Gott soll in diesem Körper wohnen. Er soll verherrlicht werden, Gott, nicht der Körper. Gott soll verherrlicht werden. Und wenn du diese Einstellung hast, dir selber und deinem Körper gegenüber, dann wirst du merken, dass dein Leben als Christ viele Lasten irgendwie und das Schöne ist, auf das kommen wir dann heute Nachmittag noch zu sprechen. Wisst ihr, was die letzte große Botschaft ist im Korintherbrief? Ist die Auferstehung unserer Leiber. Und es ist doch auch schön, ein köstlicher Gedanke zu wissen, dass wir alle einmal neue Leiber haben werden. Dass wir einen Auferstehungsleib bekommen werden. Und dass wir im Himmel nicht irgendwie nackte Seelen sein werden, sondern wir werden Wesen sein mit einer Seele und einem neuen Leib. So wie der Herr Jesus nach seiner Auferstehung einen Auferstehungsleib vom Vater bekommen hat. Genauso werden wir mit einem neuen Leib im Himmel sein. Das wird wunderbar sein. Und im Himmel werden wir mit unserem neuen Leib, also wir werden ganz sicher keine Selfies machen, und ihr uns irgendwie gegenseitig bewundern, ob bist du schön und du auch und wo hast du dich denn geschminkt und wie hast du schön dich angezogen, das wird alles passé sein. Im Himmel werden wir durch unsere neuen Leiber Gott dienen und er wird in der Mitte sein. Es wird alles nur um ihn sich drehen. Es wird Gott sein. Und wir werden uns im Himmel auch treffen, denn da im himmlischen Jerusalem gibt es auch einen großen Platz, so wird das beschrieben in der Offenbarung und ein Platz, das sieht man gut in Italien, vor allem in Süditalien, ist ein Ort, wo die Leute sich treffen. Und ist es ein Ort der Begegnung? Und wir werden im Himmel einander begegnen, wir werden einander besuchen in den himmlischen Hütten, so sagt es der Jesus. Und wir werden uns erinnern, das Gute, das wir empfangen haben durch unsere Geschwister. Und wir werden, wenn wir uns hier Freunde machen für die ewigen Hütten, in den ewigen Hütten einander unsere Dankbarkeit ausdrücken für das Gute, was wir empfangen haben. Was wird das für ein schönes Zusammenleben sein? Aber unsere neuen Leiber werden ihren Platz einnehmen und sie werden Werkzeuge zur Verherrlichung des Herrn sein. Und deswegen sollen wir jetzt schon lernen, hier, wo wir noch im Fleische leben, unsere Leiber sind anfällig, sie werden krank, sie werden schwach, sie werden alt. Wir haben nur eine gewisse Zeit zur Verfügung. Aber wir sollen, so wie Römer 12 uns sagt, unsere Leiber Gott hingeben als Gott Wohlgefälliges, Heiliges und ein ihm zur Ehre dienendes Schlachtopfer. Es soll auf den Altar gelegt werden, unser Leib. Herr, diese Füße, sie sollen für dich gehen, diese Hände, sie sollen für dich arbeiten, dieser Mund, er soll deinen Namen rühmen, meine Ohren sollen das hören, was die neue Natur nährt und pflegt. Und mein Leib soll ein Werkzeug werden zur Auferbauung des Leibes Gottes der Gemeinde. Ja, das ist ganz wichtig, unser Leib. Nicht der Hurerei, nicht der Unzucht, sondern er soll als Werkzeug Gottes dienen. Dann, halb eins ist Mittagessen, gell? Viel Wörter, okay. Gehen wir weiter. Das zweite große Problem in diesem Abschnitt ist dann das Problem, wie gehe ich um mit Ungerechtigkeit? Kapitel 6. Darf unter euch, der eine Sache gegen einen anderen hat, vor den Ungerechten rechten und nicht vor den Heiligen? Darf das jemand tun? Das ist eine Frage. Paulus wirft die Frage ein. Darf man sich gegenseitig vor die weltlichen Richter zerren, weil man das Gefühl hat, man habe Recht? Und Bruder gegen Bruder sich verklagt bei den weltlichen Gerichten über irgendeine Sache. Warum, sagt Paulus, lässt ihr euch nicht lieber übervorteilen? Warum erleidet ihr nicht viel mehr eine Ungerechtigkeit? Aber ihr habt Rechtshändel miteinander und ihr tut Unrecht und übervorteilt und das an Brüdern. Wie gehe ich um, wenn ich unrecht behandelt werde? Das ist auch so ein Thema. Und das geschieht häufig unter Christen, obwohl wir uns selten vor den weltlichen Richtern verklagen. So weit geht es doch dann nur selten. Aber trotzdem geschieht das auch unter Christen, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir sind ungerecht behandelt worden. Hattet ihr das Gefühl auch schon? Von Christen ungerecht behandelt worden. Verunglimpft. Vielleicht hat man auch schlecht über euch geredet, euren Namen in den Dreck gezogen, man hat irgendwelche Lügen verbreitet, Dinge, die nicht stimmen, man hat irgendwie einfach Unrechtes erlebt oder vielleicht sogar anderen Unrechtes getan. Denn immer, wenn man andere schlecht macht und so Halbwahrheiten herausnimmt und sie dann ein bisschen aufbläht und dann schlecht gegen andere redet, das ist ungerecht. Es ist nicht richtig vor Gott. Und auch wir wieder, wie gehen wir um miteinander, untereinander? Das ist das Thema. Denn Gott will, dass wir ein Tempel sind. Und zwar als Kollektiv, als Gemeinde, als Leib Christi. Da kommen wir dann noch hin heute Nachmittag. Wir sollen das leben, es ist sein Projekt, aber da müssen wir auch lernen, wie wir umgehen, wenn es manchmal Situationen gibt, wo unser Gerechtigkeitssinn sich weigert, gewisse Situationen zu akzeptieren, die wir erleben. Das ist ja auch ein großes Thema in den Psalmen. Also wenn man die Psalmen liest, vor allem die ersten, im ersten Psalmbuch, die Psalmen Davids. Wie hat er doch gelitten durch diese ungerechte Verfolgung von Seiten von Saul. Und wie hat er das in den Psalmen immer wieder auch gesagt? Herr, sieh mich an. Da ist keine Ungerechtigkeit in mir. Ich habe nichts Böses getan, aber ich werde gehasst, ich werde verfolgt. Man will mir Übles tun. Und das war es auch für viele Jahre. Saul hat ihn ungerechter Weise verfolgt. Aus Neid, aus Eifersucht. Weil er genau wusste, dass der Herr mit ihm war und dass er von ihm, Saul, gewichen war. Und deswegen verfolgte er denjenigen, auf dem Gottes Wohlgefallen war. Und wie hat David gelitten, das drückt er in den Psalmen aus. Und ich denke, wir sollten so mit dieser Sache umgehen, wenn wir Unrechtes erleben und erleiden. Wir sollten es Gott sagen. Und viel weniger mit den Menschen jammern oder unter den Menschen. Wir sollten mit Gott jammern, da dürfen wir alles sagen. Diese Psalmen werden dann zum Trost. Wie gehen wir um? Und wenn wir als Christen leben und demütig sein wollen, unser eigenes Ich vor dem Kreuz in den Tod gegeben haben, dann können wir da nicht manchmal auch eine Ungerechtigkeit erleiden. Und die Sache einfach abhaken. Die ganze Ungerechtigkeit in ein Loch werfen und zudecken und nicht mehr darüber nachdenken, den Menschen vergeben. So wie es doch in der Bibel steht. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Nicht nur eine Sünde. Oder wie Petrus sagte, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? 7-mal, das wäre schon viel. Also 7-mal, das ist schon fast eine Zumutung, 7-mal. Und der Herr sagt nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Es geht darum. Und dann müssen wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen, auch wir haben gesündigt und haben uns manchmal gehen lassen, in unserem Hochmut, in unserer Aufgeblasenheit über andere herzuziehen. Denn Aufgeblasenheit, Hochmut ist nichts anderes, als dass man sich selbst in die Höhe pumpen lässt wie ein Ballon und das alles zum Schaden von irgendeinem anderen. Der nicht gegenwärtig ist, der sich nicht wehren kann, den man schlecht macht. Und wenn man einen anderen schlecht macht, bläst man sein eigenes Ich auf dabei. Da gibt es einen Bruder, den ich sehr, sehr bewundere, der hat das nie getan. Also was man halt weiß von ihm. Ja? Ich weiß nicht, habt ihr die Biografie gelesen von Watchman Nee? Gegen den Strom heißt sie. Ich glaube, es gibt das Buch heute nicht mehr. Aber ich habe noch ein Exemplar. Also das ist schon bemerkenswert. Dieser Bruder, dieser chinesische Bruder, der damals so einen gesegneten Dienst tat in China. Er wurde 3-mal ausgeschlossen aus seiner Gemeinde, ungerechterweise. 3-mal. Hat sich nie gewehrt, hat sich nie gerechtfertigt. Wenn man ihn anklagte, hat er keinen Ton erwidert. Die Brüder haben das ausgelegt als Schuldbekenntnis. Sie haben das irgendwie als Schwachheit ausgelegt. Also der rechtfertigt sich nicht. Man hört nicht seinen Standpunkt zu der Sache. Er sagt einfach nichts. In dem Fall ist er schuldig. Man hat ihn ausgeschlossen. 3-mal. Warum hat er das nicht getan? Watchman Nee sagte, wenn ich mich rechtfertige, muss ich schlecht reden über einen anderen. Ich kann mich nicht rechtfertigen, ohne einen anderen in ein schlechtes Licht zu stellen. Und das hat er nicht gemacht. Er war einmal am Telefon und seine Frau war in der Nähe und am Telefon hat er immer nur gesagt, ja, 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 ja. Und am Ende des Telefongesprächs hat seine Frau ihn gefragt, wer war das? Ein Bruder. Und was hat er gesagt? Er hat alles Schlechte gesagt über mich. Ja, und warum hast du nichts erwidert? Seit wenn ich mich rechtfertige, müsste ich schlecht über ihn reden. Und das hat er nicht gemacht. Schon ein Vorbild. Ich hätte das nicht gemacht. ja, aber das ist nicht wahr und das ist so gewesen und so, so hätte ich reagiert. Man ist eben schnell, sich recht zu fertigen. Ja? Und wenn man auch Recht hat, oder meint, Recht zu haben, geht es doch immer so, dass das auf Kosten von irgendeinem anderen ist. Und das ist nicht Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes ist anders als die Gerechtigkeit der Menschen. Und deswegen sollen wir lernen, Gerechtigkeit so zu leben, dass wir halt manchmal bereit sind, auch Ungerechtigkeiten einfach abzuhaken. Okay, ich vergebe es. Und wenn du ständig an der Sache trotzdem herumdenkst und nicht darüber hinwegkommst und nicht vergeben kannst, dann nährst du dein altes Fleisch und dein geistliches Leben wird nicht weiterkommen. Und es ist genauso wie bei den Streitigkeiten unter den Christen. Meistens sind es Fragen der Gerechtigkeit, wo man es als ungerecht empfindet, wenn man nicht behandelt worden ist. Und es sind die Punkte, die unser geistliches Leben und Wachstum hindern. Es gäbe noch viel zu sagen in diesen Kapiteln. Eine Minute noch. Ein ganz schöner Vers in Kapitel 8. Die ersten zwei Verse, ersten drei Verse. Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir. Und jetzt kommt ein Einschub mit Klammer auf, denn wir haben alle Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, jetzt haben wir das Problem schon wieder. Was ist das Grundproblem der Korinther? Es ist diese Aufgeblasenheit. Ihr seid aufgeblasen. Er sagt es immer wieder. Es ist nur Stolz. Und auch Erkenntnis kann Stolz fördern. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt. Das ist ein ganz tiefes Wort und es demütigt uns. Gott hat sein Auge auf uns gerichtet, er kennt uns. Er weiß, wer wir sind. Und wenn du Gott liebst, wirst du das wissen. Und wenn du das weißt, wird die Erkenntnis, die du hast von Gott, dich nicht mehr aufblähen, sondern die Liebe wird die Geschwister abbauen. So. Und jetzt praktizieren wir den Vers, den wir gelesen haben. Der Bauch für die Speisen für den Bauch. Gott wird aber diese wie jene zunichte machen. Aber für heute sollen sie uns zum Segen sein. Danke.